Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend, wann auch immer du das hier gerade hörst. Und willkommen zu einer knackig komprimierten Kaffeefolge von Pau, ein Comic-Podcast. Ausnahmsweise, obwohl ich gar nicht wie die anderen beiden Hipster-Snobs Kaffee trinke, mit dem Mattes, mir. Und wie immer, wie wirklich immer, unserem Bollwerk, Andreas Wolf.
Hallo. Na, Sie einfacher Mann, der gerne Cola trinkt. Wie geht es Ihnen?
Ich trinke gerade noch viel schlimmeren, herzfrequenzverändernde Todeslimonade aus der Hölle.
Ah, jenes, welches nach Ungeziefer benannt ist, das vielleicht auch in einem Comic, das ich heute besprechen möchte, plattgekloppt wird?
Also manche würden Ungeziefer so bezeichnen, aber eher nach Geschöpfen wie Frankenstein oder Dracula
ist es benannt. Ja.
Das meintest du, okay.
Ja, genau. Könnte ich mir auch noch, aber ich habe seit Tagen, habe ich ehrlicherweise schon einen Hieper auf einen Milchshake und man mag mich komplett verdammen dafür, aber ich finde die von McDonald's sehr geil. Muss mich aber zurückhalten, da nicht einfach hinzufahren und mir einen zu holen, weil das halt mal knappe 15 Kilometer sind, nur um sich einen Milchshake zu holen.
Ich arbeite an einem Ort, an dem es auch einen Five Guys gibt.
Ja.
So eine Burgerbutze, die noch drastisch viel bessere Shakes macht.
Ich kenne es aus Wunsch, Legenden,
Das habe ich noch nie probiert. Auf Wunsch auch mit Bacon. Ich verzehre mich nicht danach, aber hey, no judging. Und die sind schon ziemlich geil. Aber da packst du dir auch halt so 1200 Kalorien, glaube ich, in den Brägen, wenn du das.
Ja, das ist der zweite Grund, aber Five Guys kenne ich auch nur aus Legenden aus großen Städten.
Ja.
Ich weiß noch, wie gefeiert wurde, als McDonald's bei uns aufgemacht hat. Also, da war ich, weiß nicht, 6. oder so schlimm nicht, aber ich war 7 oder 8 oder so. Und auch McDonald's war so etwas, das es sonst nur in großen Städten gab. Und da hat bei uns einer aufgemacht. Das haben sehr viele Leute sehr gefeiert. Das war was sehr Besonderes für den Ort. Ja.
Habt ihr am Anfang Obstkörbe hingebracht und so Cthulhu-eske Chöre angestimmt?
Nee, ich weiß nicht.
Um das goldene M anzubeten?
Die Nachbarn
oder haben andere Läden auch geleuchtet?
Nee, geleuchtet haben nicht alle, aber die Nachbarn hatten immer so weiße, spitze Kapuzen auf. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich war noch zu jung dafür. Es ist...
Wir verrennen uns in politische Unkorrektheit.
Ich glaube auch. Mattes, bist du denn zum Lesen gekommen in letzter Zeit?
Bin ich tatsächlich ein bisschen. Und werde regelmäßige Hörer damit langweilen, dass ich, aber ich glaube auch nicht, dass ich aus dem von mir hochgeschätzten Dantes Verlag, von mir hochgeschätzten Stan Sakai Usagi Yojimbo Bücher gelesen habe. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass außerdem heute Samurai Rabbit the Usagi irgendwas auf Netflix es einen Trailer gibt. Ich war so mäßig gespannt darauf, weil erst hieß es, es wird eine Usagi Yojimbo-Serie auf Netflix geben. Dann hieß es, ja, ist aber eigentlich sein Nachfahr in so einem pseudo-futuristischen, pseudo-feudalen Japan, wo ich gedacht habe, warum nimmt ihr nicht die coolen Charaktere und die coolen Layouts, die da sind? Aber ich habe dir den Trailer vorhin geschickt, ich finde, es sieht geil aus.
Ich freue mich da auch schon drauf. Ich werde den nochmal verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr den alle angucken.
Ich habe einmal Band 20 gelesen, der heißt Flüchtige Einblicke in die Arbeit des Todes.
Mhm.
Und klingt deutlich fatalistischer, als er ist. Es ist ja oft so, dass entweder es große zusammenhängende Storylines sind, diese Bände, oder eben so eine Sammlung von rudimentär miteinander vernetzten Kurzgeschichten.
Ja.
Das ist jetzt hier der Fall. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr vielseitige Angelegenheit geworden, weil einige Episoden dabei sind, in denen der Titelheld gar nicht vorkommt, sondern Nebenfiguren komplett im Vordergrund stehen, wie das großartige hornlose Nashorn Gen, der Kopfgeldjäger, oder seine Freundin Tomoe. Und das sind beides ernstere Episoden, aber es ist auch eine dabei, wo er zum Beispiel eine maulende Oma ihn dazu nötigt, ihn zu begleiten, ihm zu helfen, obwohl er eigentlich gar keine Zeit hat, und sein Edelmanntum, sein Samuraitum ihn dazu zwingt, mitzugehen, und er immer mehr mit sich kämpfen muss, weil sie wirklich eine bösartige, bittere alte Frau ohne jeden Anstand ist, und ihn das dann in seinen Gentleman-Fähigkeiten herausfordert. Ein sehr abwechslungsreicher, vielseitiger Band, der sehr schön isoliert funktioniert, falls mal jemand reinschnuppern will, ohne gleich 20 Bände zu kaufen. Flüchtige Einblicke in die Arbeit des Todes. Man könnte jetzt auch noch was zum Optischen sagen. Er ist ja schwarz-weiß gezeichnet in so einer cartoonesken, ein bisschen an auch an Barks oder an die italienischen Disney-Sachen erinnernden Optik. Aber auch eine ganz eigene, die inhaltlich japanisch ist, ansonsten aber eher so westlich cartoonesk. Und der ist von Anfang an auf einem sehr, sehr hohen Level. Und den hält er eigentlich immer. Das heißt, visuell gibt es da gar nicht so viel Neues zu berichten. Anders beim erstmals auf Deutsch erschienenen Space Usagi. Das ist eine bei Mirage erschienen. Ich glaube, bei Mirage tatsächlich im Original das erste Mal der Verlag von Laird und Eastman, genau, von den Turtles-Gründern. Schlagt mich, wenn ich was Falsches gesagt habe, aber so habe ich es in Erinnerung. Eine Miniserie, die im Grunde diese ganze Edo-Ära, diese ganzen Samurai-Charaktere, Usagi, alle seine Freunde, von denen ich gerade sprach, in ein futuristisches Szenario verlagert. Mit Dinosauriern. Und tatsächlich hat der sehr sympathische Stan Sakai gesagt, dass es ihm sehr viel darum ging, Raumschiffe und Dinosaurier zu zeichnen, weil er da Bock drauf hatte.
Berechtigt, ja.
Was ich nicht wusste bis zum Editorial ist, dass es einen Piloten gab für eine Zeichentrickserie, den man auch auf YouTube findet, 15 Minuten lang ungefähr, und dass man in Verhandlungen war für Spielzeugherstellung und so weiter, aber man mit Bucky O'Hare, das ich damals auch sehr gern gesehen habe, so ein anthropomorpher Hase, auch so eine Weltraumklicke.
Ja.
Mit so einer vierarmigen Ente, die dann Schütze ist, und einem Roboter und einer telepathisch begabten Katze. Ich fand es damals ziemlich cool. Es ist aber halt auch so ein Spielzeuglizenzding gewesen, was wahrscheinlich nicht so richtig viel Nährwert hatte.
Ah, habe ich schon mal gesehen irgendwo.
In,
ja.
Okay. In meiner Erinnerung ist das großartig. Space Usagi sollte dann halt doch nicht damit konkurrieren und blieb ein Comic. Und auch ein sehr guter. Es ist, also dem Ganzen geht natürlich diese pseudohistorische Korrektheit von den anderen Usagi-Bänden ab, die ja teilweise auch auf Märchen, auf Folklore sich berufen, aber immer sehr, sehr eng an tatsächlichen Überlieferungen oder an tatsächlichen Geschehnissen sich bewegen.
Ja.
Und darin kleine Geschichten erzählen. Das ist hier natürlich nicht so. Es ist, wie ich gerade sagte, es gibt ja immer so größere Handlungsstränge oder Kurzgeschichten. Das ist ein sehr großer Handlungsstrang, hat den Umfang von etwa 2 regulären Usagi-Bänden. Ist eine spannende, nicht wahnsinnig überraschende Geschichte, die wahnsinnig viel Star Wars channelt.
Okay.
Und das passt deshalb saugut, weil Star Wars auch wahnsinnig viel mit dieser japanischen Kultur und mit den Samurai zu tun hat. Der ganze Jedi-Orden, die Jedi-Gewandung, ja, die Laserschwerter, die Sith, also die Abtrünnigen, das atmet das sehr. Falls man das ganz, ganz besonders stark fällt einem das auf, wenn man die erste 2D-animierte Clone Wars-Serie, die lief noch bei Cartoon Network, und die bekommt man jetzt auch bei Disney Plus zu streamen, wird einem das so richtig bewusst. Weil die halt auch sehr anime-esk aufgezogen ist. Ja, und das ist eigentlich Space Usagi. Eine große, zusammenhängende, eher abenteuerliche als lustige Geschichte, die aber natürlich trotzdem ihre humoristischen Intermezzi hat. Ein sehr hübscher, sehr liebevoll aufgemachter Band. Und isoliert. Also das ist keine große Serie. und die hat auch nicht diese historischen Bezüge. Interessiert jetzt vielleicht mal ein paar Leute, die sonst nicht in der Reihe drin sind, die ich ja sehr häufig feature und das auch in Zukunft noch machen werde. Aber eben auch solche, die mal einen Schwenker reinmachen werden. Und ich bin gespannt, was bei der Netflix-Serie da noch für Bezüge machen werden, weil die ist ja auch etwas futuristisch angehaucht. Und ja, ich fand's toll. Es hat mich sehr gut unterhalten. Und ich hoffe, ein paar da draußen werden das auch versuchen.
Ja, und ich entnehme dem Ganzen, dass man auch die anderen Comics gar nicht kennen muss, um es zu lesen, weil es so isoliert ist.
Genau, also während der 20er-Band, sagte ich ja gerade, der funktioniert auch sehr schön alleine, nimmt aber immer mal wieder Bezug auf Geschehnisse davor. Und der Space Usagi, der funktioniert komplett isoliert. Es sind im Grunde, was wäre, wenn diese Figuren in einem futuristischen Szenario wären?
Ja, und wer noch von Anfang an
nur diese Geschichte gibt und kein Vorwissen wird alles, also man ist zwar mitten im Geschehen, aber aus diesem Geschehen heraus erklären sich die Charaktere. Es funktioniert mit null Vorwissen und es hat einen Mehrwert für Leute, die Charaktere aus diesem feudal-japanischen Zusammenhang kennen, aber ist überhaupt nicht nötig, da Vorwissen zu haben.
Sehr cool. Ja, das werde ich mir auch nochmal auf die Liste packen dann.
Schönes
vielleicht,
Ding.
Vielleicht auch ein bisschen vorziehen. Ich bin ja sonst in der Reihe erst bei Band Nummer 3, aber wenn das so isoliert ist, dann...
Das ist tatsächlich so eine Reihe, die ich mir auch komplett besorgt habe, aber ich nicht chronologisch gelesen habe.
Ja.
Das heißt also, ich habe die ersten 2, 3 gelesen, dann kam aber dieser Kusanagi raus, also dieses große Epos. Dann habe ich das erst gelesen und da kann man auch ganz gut hin und her springen. Da gibt es zwar so große Schlüsselereignisse, wie zum Beispiel Usagis Sohn, aber der dann irgendwann auftaucht und der aber nichts davon weiß, dass Usagi sein Vater ist. Aber die ergeben sich immer aus dem Zusammenhang, das wird immer ordentlich erklärt und du fragst dich nicht, wer ist das denn jetzt, was soll das denn jetzt? Weil 20 Mal gesagt wird, das ist mein Sohn und der weiß aber nicht,
dass er
das
verstehe. Ist. Verstehe, ja, alles klar.
Ja. Also die Serie ist so konzipiert, dass es fortlaufende Veränderungen gibt, aber dass du immer wieder an Bord und von Bord gehen kannst.
Sehr cool. Ja, dann noch ein Titel auf meiner Liste. Die ist jetzt noch so kurz, da ist das ja gar kein Problem.
First World Problems.
Ja, absolut. Ich habe mich auch in meinen Lesesessel verkrochen. Und habe den 9. Band von Birthright gelesen. Ich habe ja schon öfter hier mal von der Reihe berichtet.
9 Bände.
Bitte?
9 Bände. Ist das jetzt das Finale?
Nee, der vorletzte Band. Da möchte ich auch gleich noch ganz gerne drauf eingehen.
Ja.
10 Bände werden es am Ende sein. Kurz runtergebrochen für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Im Grunde geht es darum, ein Kind verschwindet, kommt wieder als großer, muskelbepackter Typ mit einem großen Schwert und erzählt von einer Fantasy-Welt, in der er gelebt hat und in der er zum großen Kämpfer geworden ist und ihm wird prophezeit, der Erlöser vor Sauron, nein, der Herrscher heißt irgendwie anders zu sein.
Aber eigentlich ist es Sauron,
er ist Lor in dieser Welt und dann beginnt ein großer Kampf mit ganz viel Magie, mit Drachen, mit Monstern und vor allen Dingen Schwertern. Und Band 9 ist jetzt gefühlt eigentlich das Finale, wenn ich ehrlich bin. Also, wir sind jetzt in einer großen Endschlacht, ja, so wie sich das so gehört für eine Fantasy-Geschichte, haben wir eine. Alles kracht auseinander und ich habe die letzten Male bei den Bänden immer gemeckert, weil er immer so in die Länge gezogen war. Und der 9. Band hat mir richtig, richtig gut gefallen. Der haut richtig auf den Putz, denn wenn mich was an der Reihe immer überzeugt hat, dann war es halt optisch, die Bilder zusammen mit den Farben. Ich habe immer gesagt, das sieht aus, als hätte man so ein Manowar-Booklet genommen und hätte das zum Comic verwandelt. Und das sieht es immer noch aus. Ja, das ist, da ist alles drin zu finden, was Fantasy zu bieten hat. Haushohe Viecher, heute ist auch mein Tag, haushohe Viecher, die komplett kaputtgeschlagen werden. Flammende Schwerter, Blitze, die durch die Gegend zucken. Also alles, was ich haben will als Fantasy-Fan. Und untermalt von einer zumindest gut annehmbaren Geschichte, die jetzt auch nicht langgezogen war. Und ehrlicherweise hätte ich mir gewünscht, dass das hier das Finale ist. Denn was mich ein bisschen gestört hat, auf der letzten Seite wird ein neuer Plot aufgemacht für den 10. Band.
Aha, also hat man erst sich reichlich Zeit gelassen und jetzt gibt man so viel Gas, dass man auf dem letzten Meter nochmal eine komplett neue Storyline aufmacht, ja?
Ja, also aus meiner Sicht hätte man hinten noch ein Heft dranhängen können, so ein bisschen so ein Epilog erzählen können, wie geht's jetzt genau weiter mit den Figuren, vielleicht ein paar Jahre in die Zukunft, was man da so macht. Und dann wäre das ein sehr runder Abschluss gewesen und ich wäre sehr versöhnlich jetzt am Ende gewesen mit der ganzen Reihe. Frag mich jetzt aber, ob man diesen Plot im Band 10 wirklich so abhandeln kann, dass ich mich immer noch so gut abgeholt fühle. Ansonsten ist das trotzdem immer noch eine sehr, sehr solide Reihe, die Fantasy-Fans auf jeden Fall Spaß machen wird. Gerade in diesem Band sind so viele Splash-Pages drin. Das habe ich selten gesehen. Das verkürzt zwar ein bisschen die Lesezeit, aber die sind so detailliert, da gibt es einiges zu entdecken. Und es gibt genau die Kämpfe, auf die man die ganze Zeit über wartet, diese Aufeinandertreffen. Also eigentlich ein richtig cooler Abschluss, warum man da nochmal was hinterpacken musste, kann ich mir ehrlicherweise nicht so ganz erschließen. Trotzdem, ich bin gespannt darauf, vielleicht überzeugt es mich ja noch, ich werde hier berichten.
Wir werden es erfahren.
Ja, auf jeden Fall. Wir mussten einen kurzen Schnitt setzen, sind jetzt aber wieder da und wir haben ja noch was gemeinsam gelesen, Mathis.
Yes! Und zwar haben wir Superheldenkram gemeinsam gelesen. Etwas, was ich gar nicht mehr so oft mache wie Emo und du, was ich deutlich mehr über habe als ihr beide. Mhm. Aber ich habe die letzten Monate das Glück gehabt, wenn ich das doch gemacht habe, dann immer sehr positiv überrascht zu werden. Wir sind euch leider noch schuldig Strange Adventures, das haben wir alle drei gelesen, wie auch Monster, das bei Crosscult erschienen ist. Kein Superheldentitel, aber diese drei Titel haben wir alle drei jetzt schon was länger fertig und schieben wir deshalb, weil wir da eine Dreier-Gesprächsdynamik haben wollen. Also weil wir alle was dazu sagen und uns vielleicht sogar ein bisschen darüber streiten wollen. Das vorweg, also Strange Adventures war ein fantastisches Ding. Und wir haben noch ein fantastisches Ding gelesen und zwar Injustice Götter unter uns Jahr Null Deluxe Edition. Ein Hardcover-Band von einer Story, die quasi das Prequel, wie es neudeutsch heißt, die Vorgeschichte zu den von uns schon häufig gelobten und gefeierten Comics zur Videospielreihe, zu den Comics ist. Also jetzt ein Comic zu den Comics.
Jawohl. Zur
Videospielreihe zu den Comics.
Das ist doch total einfach.
Und war so eine querformatige Digitalpremiere ursprünglich.
Genau, ja.
Was man den Dingern aber gar nicht mehr ansieht.
Nee, und im Grunde geht es ja darum, dass während des Zweiten Weltkrieges die vorherrschende Justice League ein Artefakt versteckt.
Justice Society.
Justice Society, ja. Danke. Sie verstecken ein Artefakt, das sehr, sehr mächtig ist und dir unglaubliche Kräfte verleiht. Ich möchte noch nicht spoilern, welche. Und der Joker erfährt davon in der heutigen Zeit und möchte jetzt dieses Artefakt bekommen. Und man möchte es natürlich gerne verhindern, dass er an diese Macht kommt. Ich glaube, so, das ist so der Auftakt zu dem, was hier passiert. Und möchte am Ende halt da anschließen, wo Jahr 1 quasi anfängt. Dass man so ein bisschen besser versteht, woher die Motivation kommt. Ich denke, über Jahr 1 werden wir hier nochmal reden.
Ja, das ist auch angekündigt und ich werde die Reihe jetzt auf jeden Fall verfolgen. Ich habe sie schon mal intensiv verfolgt, als wir bei den Geschehnissen zu Injustice 2 waren, habe ich schon mal erwähnt, dass ich bei der zweiten Hälfte noch Redakteur war und Texte für die Bände schreiben durfte, was mir ein besonders großes Vergnügen war. Und jetzt erlebe ich es also auch wirklich als Konsument nochmal ganz von vorne und freue mich da tierisch drauf, weil die richtig stark sind, weil man eigentlich vorher davon ausgeht, dass es so ein Lizenzschrott und weil das aber ja, ein Elseworld eigentlich ist, also abweicht von der regulären Kontinuität und man dem Herrn Taylor da auch wirklich sehr viel kreative Freiheit gegeben hat, weil man halt erklären muss, wie ein 1-zu-1-Kampf, dieses Spiel funktioniert ja wie Mortal Kombat, das ist von den Mortal Kombat-Entwicklern oder Street Fighter, falls euch das nicht sagt, eine Figur haut der anderen auf den Kopf und man muss halt irgendwie erklären, warum ein Faustkampf zwischen Joker und Superman Sinn macht.
Genau.
Und dieses Artefakt und diese Vorgeschichte geben so einen Hinweis langsam darauf, wie solche Machtverschiebungen unter anderem funktionieren in dieser Injustice-Welt. Und ich bin eigentlich jetzt bei dem Jahr Null ein bisschen davon ausgegangen, dass das qualitativ abfallen wird gegen die Haupt-Injustice-Reihe und dass es spektakulärer und weniger charakterentwicklungszentriert wird. Aber meine Fresse, was die an Beziehungen innerhalb der Justice League zwischen Batman und Superman, insbesondere dieses Missbräuchliche, Joker, Harley, die Beziehung zwischen Harley und Poison Ivy, dieses sehr kaputte Dreieck, wie das aufgearbeitet und gezeichnet wird, in eigentlich so einem Setup, was so ein Standard-Crossover-Gekloppe vermuten lässt, fand ich absolut spektakulär.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich hatte auch ein bisschen Angst, als es rausgekommen ist, denn es ist halt, ich glaube, der letzte Teil der Reihe, ne? Also das Prequel wurde jetzt zuletzt veröffentlicht. Ich glaube, alles andere wurde schon vorher veröffentlicht.
Genau, und 2020, glaube ich, in Staaten.
Ja, genau. Und da habe ich irgendwie erwartet, dass es natürlich eine Steigerung gibt und dass man sich mit Jahr Null dann das Epischste und Größte von allem erzählen möchte, was man da hat. Und hatte dann auch ein bisschen Angst, und ob das wirklich gut anschließen kann dann auch an das Jahr 1. Ob man das dann überhaupt noch lesen kann oder ob man es dann immer in Veröffentlichungsreihenfolge lesen muss, um da wirklich Spaß dran zu haben und nicht so viele logische Lücken entdeckt. Aber das hat richtig gut funktioniert und hat sich genau auf diese Beziehung sehr gut konzentriert. Und das zu jeder Zeit. Natürlich gibt es Gekloppe, keine Sorge. Ihr kriegt viel Superhelden-Action. Aber die Figuren werden einem auch sehr gut näher gebracht und auch die Motivation der einzelnen Figuren wird einem sehr gut näher gebracht.
Und ich muss auch sagen, ich habe viele gute Joker gelesen, aber ich habe selten so guten Joker gelesen wie hier.
Das verstehe ich,
also, ja. Der auch wirklich, der zum einen diesen überzogenen Humor mitbringt, aber halt auch wirklich so Psycho-Serienkiller-Qualitäten hat und dann an diese Macht kommt, die er da hat. Und ich finde tatsächlich, was auch gelungen ist, ist, obwohl wir relativ viele Charaktere haben, die Charaktere, die nur kurz angeschnitten werden, gerade die aus der Justice Society, trotzdem immer wirklich super zu charakterisieren und auszufüllen. Ich habe wirklich einen Eindruck davon, wer von denen wie tickt und drauf ist, obwohl die vielleicht nur eine Handvoll Sprechblasen hatten.
Ja, ich finde auch, das hat super funktioniert. Und jetzt verstehe ich auch, warum man den als erstes bringt in Deutschland und von da aus an dann mit Jahr 1 und 2 weitermacht und sich da halt nicht an diese Veröffentlichungsreihenfolge hält. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist für eine Deluxe bei Panini, muss man dazu sagen, klar, die machen das jetzt jahrweise, aber noch recht übersichtlich. Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wie viele Seiten das sind, ich gucke mal eben nach. Aber wenn ich auf andere Deluxe-Bände gucke, sind die meist dicker. Das heißt, wer da auch nur reinschnuppern möchte, muss dafür keine Abende opfern, sondern ich glaube, an einem Abend kann man das auch gut lesen.
Wie halt so ein normaler, etwas größerer 6-7 Hefte Story Arc irgendwie. Wie so ein handelsübliches Paperback, aber als Hardcover.
Ja, genau.
Und das sind ja ursprünglich keine Einzelhefte, sondern halt so Digitalkapitel, 14 Digitalkapitel gewesen. Ja. Und der Umfang ist, keine Ahnung, 110 Seiten.
156, ich habe gerade nachgeguckt.
Ist doch ein bisschen mehr, 156.
Genau, aber ich finde, das ist immer noch ein guter Umfang, wenn man mal reinlesen möchte.
Ja.
Und rausfinden möchte, ob das was für jemanden ist. Außerdem gibt es im Anhang ein wunderschönes Cover, wo Adolf Hitler ein paar aufs Maul bekommt. Alleine dafür lohnt sich schon, sich das zu holen.
Ja, es hat auch Nazis in Origin. Das war auch.
Es ist ein bisschen wie Indiana Jones.
Ja, ja, genau. großartiges Ding, und ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig geizig mit meiner Zeit geworden, was so das Anfangen und Verfolgen von Serien geht. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Ding, das ich von Anfang bis Ende verfolgen werde und auch hoffentlich mit euch dann teilen werde, wie da so der Progress ist.
Ja, ich hoffe auch. Also ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen. Ich habe zwar Jahr 1 auch schon mal gelesen, aber rein digital, denn im Deutschen sind die Sachen ja teilweise vergriffen, und freue mich einfach, dass das jetzt in Deluxe-Band nochmal neu aufgelegt wird und man die Chance hat, das zu lesen. Denn wenn man DC lesen möchte, wäre das auf jeden Fall eine Reihe, die ich da empfehlen würde.
Total. Dieses Jahr 1 kommt, ist verschoben auf 12. Mai, habe ich dir, glaube ich, vorhin geschrieben.
Ja, genau.
50 € beinhaltet das dann das komplette Jahr 1?
Davon gehe ich gerade aus, ja.
Sind 12 Hefte dann auch tatsächlich Jahr 1, ne?
Genau.
Und, ja, cool. Ein richtig rundes Ding.
Ja. Und es gab im Panini-Forum schon die Nachfrage, ob man denn auch alles wirklich zu Ende führt.
Ja.
Woraufhin die Antwort war, die man auch erwarten würde: Wenn es gekauft wird, ja.
Ja, dann kauf das mal bitte. Ich will das fertig haben.
Genau das wollte ich damit
Ich, liebe Leute,
ich bin ja nicht so hinterm Berg.
Ich will das im Schrank stehen haben, bitte kauft das auch. Nein, ihr wollt das wirklich lesen, wenn ihr Interesse an DC habt, an den Figuren habt. Auch wenn ihr bisher noch nicht wusstet, wo ihr da einsteigen sollt, ist Injustice auf jeden Fall eine Reihe, die man da nehmen kann. Und die man auch nicht
bereuen wird. Und das sage ich als jemand, der richtig überdrüssig ist mit dem Kram.
Ja, guck mal.
Na?
So nämlich. Gut.
Lieber Mattes. Dieses kurze, knackige Intermezzo war mir ein unvergleichliches Vergnügen.
Mir
auch. Ich danke dir, ich danke der Academy und hau dir trotzdem keins auf die Fresse.
Das ist total nett von dir, denn Gewalt ist verabscheuungswürdig.
Absolut.
Euch da draußen, ich weiß nicht, wann ihr es hört, habt noch einen schönen Tag, gute Nacht oder guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ahoi, tschüss.